Fake MTA.
Ein Wort, das sehr gut beschreibt, dass es da draußen Materialien gibt, die MTA-Partikel enthalten, aber wahrscheinlich nicht die Wirkung haben, die sie versprechen. Und dazu habe ich mich mit Laurentia Schuster von der Universität Münster unterhalten. Sie hat dazu ein paar spannende Veröffentlichungen gemacht, die im Prinzip den aktuellen Stand der Wissenschaft widerspiegeln. Und deshalb freut euch auf den Podcast mit ihr. Denn herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin verbunden mit Laurentia aus Münster, von der Uni Münster, muss ich ja sogar sagen. Hallo Laurentia.
Guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf.
In welcher Abteilung arbeitest du? Bei Mathilda Maschke arbeitest du ja zusammen. Welche Abteilung ist das bei euch?
Genau, das ist bei uns die Parodontologie und Zahnerhaltung. Also wir sind eine gemeinsame Abteilung. Und ich bin bei Professor Tilda Maschke im Department Kariologie und Kinderzahnheilkunde, wie wir das nennen. Ja, wir beschäftigen uns, wie der Name schon sagt, eben viel mit der klassischen Zahnerhaltung und da eigentlich, wenn man es noch genauer nehmen möchte, mit der Talerhaltungstherapie der Pulpa. Also da machen wir viel und auch endodontisch sind wir viel unterwegs. Also ein bisschen was von allem.
Also ich finde ja, Vitalerhaltung ist ja das Thema dieses Jahrhunderts oder in der Zahnerhaltung, kann man so sagen. Ich würde sagen, auch das Spannendste überhaupt, weil, und das ist gerade interessant, weil Kinderzahnmedizin, da ist ja auch die Pulpotomie schon lange präsent. Und es geht ja heute auch um Calcium-Silikat-Zemente im erweiterten Sinne.
Genau, richtig. Also ich denke, da kann ich dir doch uneingeschränkt zustimmen, dass die Vitalerhaltung das Ding ist, nicht nur aktuell, sondern hoffentlich auch in Zukunft weiterhin das Ding bleibt, denn wir haben ja doch in den letzten Jahren viele qualitativ hochwertige Forschungsarbeiten auch gesehen, in denen gezeigt werden konnte, dass eben nicht nur in der Kinderzahnheilkunde und beim Milchzahn so eine Pulpotomie erfolgreich ist oder sein kann, sondern wenn richtig durchgeführt, auch beim erwachsenen Patienten sehr, sehr hohe Erfolgschancen hat und dann natürlich irgendwo den Zahn noch für einige Jahre weiter vital erhalten kann, bevor man dann möglicherweise irgendwann mal die Endo braucht. Also ich finde, das ist eine super Sache, dass man die ja, klassische Restaurationsspirale irgendwo dann durch diese Therapie nochmal um ein ganzes Stück verzögern kann und damit eben die Zahnerhaltung wirklich im wahrsten Sinne des Wortes leben kann.
Bringt ihr das zu Studenten auch richtig bei im Kurs? Können die so eine Behandlung auch irgendeiner Form machen oder wird das eher theoretisch abgehandelt?
Nee, also die kriegen das in Vorlesungen natürlich und in Seminaren erzählt. Ich halte beispielsweise regelmäßig Fallseminare, da zeige ich auch ganz viel Frontzahntraumata bei mehr oder minder jungen Erwachsenen und da eben zeige ich auch theoretisch, wie eine Pulpotomie funktioniert. Auch Professor Damaschke hält dazu viele Vorlesungen. Und im Studentenkurs, im praktischen Kurs tatsächlich, wenn die Patienten haben, bei denen bei einer Kariesexkavation die Pulpa eröffnet wird und oder ne, nach erfolgter Kariesexkavation, muss man ja sagen, passiert das leider manchmal dann doch auch, dass so mit dem letzten bisschen die Pulpa dann offen ist, aber vielleicht noch nicht alles drumherum kariös war, dann dürfen die Studierenden tatsächlich auch alleine eine partielle Pulpotomie oder wenn es sein muss, auch eine vollständige Pulpotomie durchführen. Wir sind da beratend und helfend dabei, aber die dürfen das selbstständig machen.
Mich, das war ja tatsächlich, als ich noch Examen gemacht habe, und das ist ja jetzt gar nicht so lange her, gab es diese Therapieform ja gar nicht im Curriculum, wenn man so will. Natürlich wahrscheinlich in der Traumatologie und bei den Milchzähnen. Aber das hat sich ja komplett geändert, dann ist ja cool.
Ja, ich muss, wenn du das so sagst, mein Examen liegt ja auch noch nicht so lange zurück. Und tatsächlich, wenn ich zurückdenke, auch bei uns, wir haben das mal theoretisch in der Vorlesung gelernt. Bei Milchzähnen kannst du das machen. Wenn im Kurs mal der Fall eingetreten ist, dass man mit der Kariesexkavation die Pulpa eröffnete, gab es halt nur zwei Möglichkeiten. Sondenspitzen groß und es blutet nicht, dann machst du eine direkte Überkappung ohne irgendwas, größer als Sondenspitzen groß oder es blutet, bitte ziehen Sie auf und leiten Sie die Endo ein. Also da sind wir schon einen ganzen Schritt weiter und das finde ich auch echt gut und echt wertvoll. Und ich glaube, dass bei uns die Studierenden da im Kurs auch viel mitnehmen können, dadurch, dass die das auch wirklich selbst machen dürfen.
Ich meine, das war immer gut, wenn man Endofälle brauchte fürs Examen, dass es dann größer als die Sonderspitze war.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Nee, also jetzt, das kam ja also total auf dem Kurs Assi an und dann teilweise auch auf den Patienten. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich habe im Studium tatsächlich ein paar Pulpers geknackt, wie es so schön hieß. Ja, und dann tatsächlich bei, kann ich mich erinnern, wie zum Beispiel ich irgendwie super pulpernah war und dann alles probiert habe, natürlich um die nicht zu öffnen. Und mein Kurs Assi hat es dann überprüft mit der Sonde und ist dann reingerauscht. Ja, und dann so, und dann kam er zu mir, ja, es gibt hier eine Pulperaperta, da müssen wir gleich mal überlegen, ob wir das noch überkappen können. Und die wurde dann überkappt. Ja, währenddessen andere, wo dann gleich von vornherein klar waren, oh, das wird nichts, da brauchen wir es gar nicht erst probieren. Aber welche Kriterien macht ihr denn eigentlich fest, wann ihr vitalerhaltend reingeht und wann es eine Wurzelkanalbehandlung ist? Das ist ja eigentlich die spannendste Frage aktuell.
Ja, also tatsächlich so, wie es, würde ich mal sagen, klassischerweise gelehrt wird oder gelehrt werden sollte, dass man natürlich den, wenn es denn zu einer Eröffnung der Pulpa kommt, bewerten wir zum einen, ist es im kariösen oder im nicht kariösen passiert, dann eben entscheiden wir, wie groß ist diese Eröffnung, wenn wir eben dann den Schritt gehen zu sagen, die Eröffnungsstelle ist so groß, dass man da jetzt nicht mehr eben sagt, das ist die kleine Sondenspitze und da kann ich jetzt direkt eine direkte Überkappung machen, dann beginnen wir mit der Pulpotomie und dann zählt zum einen das Kriterium, können wir eine Blutstillung erreichen? Ne? Zum anderen natürlich auch das Kriterium, wie sieht die Pulpa aus? Also wenn ich die jetzt eröffnet habe und da blutet gar nichts mehr und die sieht schon so aus, als wäre sie gar nicht mehr so wirklich vital, dann brauchen wir es natürlich gar nicht erst zu versuchen. Aber wenn das der klassische Fall ist, die vitale Pulpa wird eröffnet, blutet ein bisschen, du fängst an zu pulpotomieren, dann komprimierst du die Pulpa mit einem NaOCl-getränkten Pellet, um die Blutung zu stillen. Und wenn du die eben innerhalb weniger Minuten zum Stehen kriegst, dann fahren wir mit der Pulpotomie fort und wir beginnen immer erstmal mit einer partiellen Pulpotomie und dann wird das eben immer weiter fortgesetzt, bis du halt die vollständige Pulpotomie gemacht hast, wenn es denn notwendig ist. Ich würde sagen, in 95% der Fälle schaffen wir es dann noch mit einer partiellen Pulpotomie.
Ich glaube, die Behandlung ist sehr beliebt im Studentenkurs.
Ja.
Oh nein.
Genau.
Jetzt muss ich das machen. Könnte ich gleich eine Endo machen?
Tatsächlich eigentlich gar nicht. Also der Moment, wenn die Studierenden kommen und dann sagen, oh Gott, ich habe die Pulpa eröffnet, dann siehst du immer erstmal die Panik in den Augen. So, oh Gott, was habe ich jetzt getan? Was passiert jetzt? Aber wenn man sich dann hinstellt und die so ein bisschen da durchführt und dann sagt, jetzt machen Sie mal zuerst das und dann machen wir jetzt hiermit weiter und dann gucken wir, dann klappt das eigentlich super gut. Und sie finden das, glaube ich, größtenteils auch sehr, sehr gut, dass sie das tatsächlich selber machen dürfen und dass jetzt nicht wir daherkommen und sagen, so, und jetzt gehen Sie mal aus dem Weg, ich mache das hier und dann machen Sie wieder weiter, sondern dass sie das selbstständig erlernen können, wie das funktioniert. Und wie man das auch richtig einschätzt.
Ich denke, das nimmt auch ein bisschen die Angst vor der Pulpa. Das ist ja immer so ein bisschen das, was gefühlt an manchen Uni-Standorten gerade sehr forciert wird, dass dann gesagt wird, wir wollen um Gottes Willen, wir lassen so viel Karies drauf, dass wir gar nicht die Pulpa öffnen. Das ist ja die Gegenbewegung, wenn man so will. Und das ist zum gewissen Grad, finde ich das aus didaktischen Gründen okay. Bloß, dass die Antwort ist, wenn wir die Pulpa öffnen, machen wir gleich eine Wurzelkanalbehandlung, weil das funktioniert am besten. Das finde ich dann wieder Zahnerhaltung 21. Jahrhundert ist da.
Die Zahnerhaltung im 21. Jahrhundert weint, wenn sie das hört.
Ja, genau, sie weint sehr laut. Ja,
das stimmt schon und da denke ich, oder was heißt denke ich, bin ich eigentlich überzeugt von, dass wir den richtigeren Weg gewählt haben, indem wir dann auch tatsächlich eben genau das versuchen, den Studierenden zu sagen, natürlich soll das jetzt nicht heißen, dass sie da mit einem diamantierten Trepanbohrer die Karies exkavieren, bis sie die Pulpa gefunden haben. Das ist nicht der Sinn der Sache, aber dass man da einfach die vermittelt, dass es auch nicht der Weltuntergang ist, wenn die Pulpa eröffnet wird. Das passiert, das gehört dazu und dann muss man einfach lernen, den Pulpazustand richtig zu bewerten und dann eben die richtige Therapieentscheidung zu treffen, wie man dann für den Patienten die Zahnerhaltung des 21. Jahrhunderts am besten ausführen kann.
Obwohl ich tue mich damit immer, trotz aller Spielzeuge, die es so gibt auf diesem Planeten, wie Mikroskop und so, tue ich mir immer noch ein bisschen schwer, wirklich den Zustand der Pulpa zu beschreiben.
Naja, wenn wir ehrlich sind, klinisch ist das ja auch immer, ich würde mal sagen, nur begrenzt möglich. Wenn wir es wirklich genau wissen wollen würden, müssten wir sie ja da rausrupfen, histologisch aufbereiten, unter das Mikroskop legen, aber dann haben wir natürlich nichts mehr, was wir vital erhalten könnten.
Also ich hätte ja manchmal gerne, dass man das so präparieren kann, dass man Teil der Pulpa abtrennen kann irgendwie, zum Beispiel bei einer vollen Pulpotomie, den Teil dann einfach histologisch untersuchen kann. Aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwer.
Ja, dann bräuchte man so ein kleines Miniskalpell, das irgendwie so um die Ecke abgeknickt ist, dass man dann unten einführen kann wie so ein Schäufelchen und dann einmal alles abtrennt.
Ja, das...
Georg, wir müssen ein Patent anmelden.
Die geknickten Miniskalpelle wurden schon mal probiert, habe ich gehört. Ja, aber im anderen Bereich, um Kompositfüllung nochmal, die Überschüsse so ein bisschen zu entfernen, aber die waren dem Hersteller dann zu teuer. Und dafür wahrscheinlich die Indikationsstellung zu gering. Bei dem Pulpotomie-Skalpell wird das wahrscheinlich noch schlimmer sein.
Ich vermute auch.
Ja, besonders dann ist es ja auch so, wir können es ja auch nur im molaren Bereich so richtig nutzen. Mhm. Prämolaren und Frontzähne sind ja dann fast automatisch schon raus, weil es da noch schwieriger ist, das hinzubekommen. Aber ich meine, das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. Es gibt ja so richtig Techniken, wo Leute das Pulperdach probieren, komplett wegzupräparieren, damit sich dann die ganze Pulpa, also dass sie es abklappen können und dann die ganze Pulpa in total ansehen können. Die machen dann auch mal sehr schöne Fotos. Mhm. Gelingt mir nicht so. Bei mir ist entweder ist die Blutstillung fertig, dann sieht man nichts, oder es blutet so doll, dass man
auch nichts sieht.
Ja, es gibt so einen kurzen Moment im Video, wo man was erkennen kann. Und ich bin ja allgemein eher froh, wenn es blutet. Ja. Denn wenn es nicht blutet, dann fragt man sich immer so, was ist es denn? Und das ist auch, deshalb finde ich das auch schwierig zu sagen. Gerade bei einer direkten Überkappung, so kleine Öffnung, blutet kurz, dann hört es von alleine auf. Ist es jetzt was Gutes? Oder ist es besser, wenn es die ganz, kann ja sein, dass dann irgendwie das Pulperhorn, das man vielleicht erwischt hat, so ein bisschen anämisch ist und das dann Sinn macht, dort eine partielle Pulpotomie zu machen. Wobei ich ja von der Patientenführungsseite eher ein Freund bin, eine volle Pulpotomie zu machen. Denn ich sag mal, würden wir jetzt bei einem Kollegen oder Kollegin so eine Pulpotomie machen, da können wir super reden über partielle Pulpotomie, volle Pulpotomie und was das alles für Vorteile hat. Ja, und dass wir da einen Kältetest noch haben können, beim anderen nicht. Aber der normale Patient, der versteht das ja nicht. Ja, wenn es dann nach der partiellen Pulpotomie noch ein bisschen wehtut oder zieht, dann denkt er eher, das ist ein Misserfolg. Dann kann man doch sagen, ja, wir können jetzt noch eine volle Pulpotomie machen, dann müssen wir halt mehr abtragen. Warum ist er nicht gleich mehr abgetragen? Ja, und dann ist es natürlich vom Handling auch so, natürlich klaut man sich dann eine restaurative Kaskade, wenn man so will, mit der partiellen. Wenn man gleich entscheidet, wir gehen voll rein, ist danach die Therapie Wurzelkanalbehandlung, wenn es noch Probleme gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man jedem verständlich erklären kann.
Also vielleicht habe ich bislang auch einfach nur Glück gehabt, dass ich Patienten hatte, denen ich genau diesen Unterschied partielle und vollständige Pulpotomie ganz gut vermitteln konnte und die auch geschnallt haben, die, ich nenne es jetzt mal Post-OP-Aufklärung, wenn ich gesagt habe, wir haben ja praktisch, ich erkläre das dann immer so ein bisschen vereinfacht. Sie können sich vorstellen, wenn man sie in den Arm schneiden würde, dann haben sie da ja auch eine Wunde und die muss verheilen und das tut ja dann auch nochmal 2-3 Tage weh und das heißt dann nicht, dass man ihnen den ganzen Arm gleich abschneiden muss. So ähnlich versuche ich dann zu vermitteln, dass auch eine Pulpotomie letztendlich ja irgendwo eine Wundsetzung war, die jetzt erstmal verheilen muss und dass das dann gut und gerne für einige Tage bis Wochen bis Monate auch noch überempfindlich sein darf, solange der Schmerz oder die Empfindlichkeit nicht stärker sind als das, als die Beschwerden, die ihn zu mir geführt haben, damit ich diese Behandlung durchführe, sage ich dann immer, können wir erstmal weiter zuwarten und den Erfolg klinisch und radiologisch überprüfen.
Ich meine, manchmal die partielle Pulpotomie hat schon den Vorteil, dass man einen Kältetest haben kann, muss man klar sagen. Da muss man nicht unbedingt Kaffeesatzlesen machen, muss auf Röntgenbildern.
Genau.
Ja, das ist ja immer ein Problem. Ich würde trotzdem sagen, die volle Pulpotomie funktioniert klinisch tatsächlich am besten, weil alle möglichen Nebenwirkungen mit Überempfindlichkeiten
natürlich ausgeschlossen sind.
Hast du denn nicht? Ja. Und gerade, genau. Es gibt ja manchmal Leute, die haben das Problem und das ist ja diagnostisch das Schwierige eigentlich, wenn die eine Füllung bekommen haben und es immer noch kälteempfindlich ist, ja, was macht man dann? Und die ist wahrscheinlich nervennah, die Sache. Hat man ja eigentlich bloß wenn man vitalhaltend unterwegs ist, natürlich die Möglichkeit voll partiell. Dann ist immer die Frage, wie doll ist denn die Kälteempfindlichkeit? Wie lange ist die Behandlung her? Oder man geht natürlich mit der klassischen indirekten Überkappung ran. Was ich spannend finde, ist, dass ich letzter Zeit auch häufig die klassischen falsch positiven Kältetests hatte. Ja, und dann entfernt man die alte Füllung. Ich habe dann immer so einen Teil, wo ich Sand strahle und dann sieht man plötzlich diese kleine Pulperhornöffnung, die tatsächlich ein bisschen größer als eine Sonde immer ist, wo dann die Pulpa damals unabsichtlich verletzt wurde, dann kann es sein, dass du nachguckst und gar keine Pulpa mehr findest. Das ist dann immer sehr krass. Und das ist einer der Gründe, weil auch wenn ich Misserfolge an Pulpotomie sehe, sehe ich die eher an der partiellen. Und ist auch so, dass die Pulpa sich dann plötzlich so tief verkrochen hatte, dass es dann schon fast eine partielle Pulpektomie war.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Schwierige an dem Ganzen. Da fehlt, glaube ich, noch viel Erfahrung von sehr vielen Leuten.
Ja, nicht nur das, aber eben auch dieses, aber ich glaube, das hat man ja in vielen Bereichen in der Medizin, das Problem in Anführungszeichen, dass ich darauf angewiesen bin, dass der Patient mir korrekt sagt, merke ich nicht, das ist kälter als das, das ist klopfempfindlicher als das oder so. Also da bist du ja, letztendlich ist das ja die Diagnostik, anhand derer wir festlegen, mache ich eine partielle, eine totale, mache ich gar keine Pulpotomie mehr, sondern gehe schon den nächsten Schritt. Und wenn die Patienten da dann eben falsch positiv sagen, ja, merke ich, und am Ende war es aber nur die Gingiva, die ein bisschen kalt geworden ist, ist es natürlich dann oft so, dass du vielleicht auch eine Behandlung durchführst, die dann zum Misserfolg führt, weil du mit falschen Prämissen daran gegangen bist, weil der Patient gesagt hat, ja, merke ich und das ist alles fein und ich habe auch keinen reizüberdauernden Schmerz und keinen Nachtschmerz. Dabei ist der vielleicht einfach nur sehr schmerzunempfindlich und die Pulpa hat sich schon lange verabschiedet. Na, also auch da sehe ich die größten Gefahren in Anführungszeichen bei einer partiellen Pulpotomie, wenn der Patient mir eben von vornherein nicht korrekte Angaben macht, dann kann ich ja wenig Erfolg haben mit einer partiellen Pulpotomie. Und da hast du recht, ist eine totale Pulpotomie, hat den großen Vorteil, dann ist halt alles, was potenziell nochmal Beschwerden machen könnte, hat man halt dann schon direkt entfernt.
So, liebe Laurentia, Jetzt müssen wir langsam mal klären, was machen wir denn eigentlich auf die Pulpa rauf und viel wichtiger, was machen wir denn nicht rauf?
Also wir nutzen klassischerweise, so wie es der Goldstandard ist mittlerweile, die hydraulischen Calciumsilikatzemente. Da gibt es mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin, über 100 verschiedene Präparate oder also ganz, ganz viele auf dem Markt erhältlich, die da alle MTA oder einen anderen Portlandzement enthalten. Wir in der Abteilung nutzen das Biodentin. Das ist ein hydraulischer Calciumsilikatzement, der eben im Gegensatz zum MTA deutlich schneller aushärtet, den du auch ohne eine gesonderte Unterfüllung darüber nochmal zu legen weiter nutzen kannst. Wenn man sich jetzt die auf dem Markt erhältlichen Präparate anguckt, dann gibt es außer den, wie ich sie nenne, klassischen Calciumsilikatzementen auch andere Präparate, die den Namen oder dass den Begriff MTA besser gesagt im Namen tragen. Das sage ich immer liebevoll Fake MTAs dazu. Da handelt es sich eigentlich um fließfähige Komposite, also Flowables, die einen Zusatz von MTA oder Portland-Zement-Pulver enthalten, bis zu einem gewissen Prozentsatz. Das ist da je nach Hersteller oder je nach Firma unterschiedlich. Das, ich würde mal sagen, international bekannteste Präparat ist das Theracal LC. Da ist jetzt das MTA nicht im Namen drin, aber in der Produktbeschreibung kann man lesen, dass das da enthalten ist, in diesem Flowable Composite. Und dann gibt es auch auf dem deutschen Markt ganz, ganz viele Präparate von deutschen Herstellern. Um da jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen, das Calcimol LC von der Firma Voco enthält zwar Calciumhydroxidpulver, aber zählt auch in diese Kategorie dazu. Dann gibt es ein Präparat, das nennt sich MTA Pulp Cap, ein anderes heißt Pulprotec MTA. Dann gibt es noch den Biocal Liner, also ganz, ganz viele verschiedene Präparate, die alle chemisch gesehen Komposite sind, also eben diese fließfähigen, lichthärtenden Komposite, wo dieses MTA-Pulver mit eingemischt ist. Da wird ganz, ganz viel aktuell mit geworben, dass die super, super biokompatibel sind und bioaktiv und dass da eben das MTA oder das Calciumhydroxid daraus freigesetzt werden kann und dass die ganz toll für die Pulpa sind und die regen laut Hersteller eine Hartgewebsbildung an und alles, ne, alles, was man so in so ein Werbeprospekt reinschreiben kann, steht da auch drin. Ist aber tatsächlich etwas, das nicht empfehlenswert ist, auf die Pulpa aufzutragen. Muss man ganz klar so sagen, dass das wirklich eigentlich keine Indikation gibt, einen lichthärtenden Komposit, ob da jetzt MTA-Pulver reingemischt worden ist oder nicht, auf die Pulpa aufzutragen. Denn das tut der Pulpa alles andere als gut, wenn man das mal ganz schön ausdrücken möchte.
Also man könnte es erstmal anders ausdrücken, die Firmen haben einfach das genommen, was Zahnärzte am liebsten hätten. Ein Material, das sehr biokompatibel ist und lichthärtend, sodass man nur bloß einen Tropfen drauf macht und dann ist alles gut.
Genau, dann ist in 10 Sekunden alles gut, weil ich habe es mit der Lampe ausgehärtet und ich muss nicht 15 Minuten wie beim Biodentin oder 2,5 Stunden wie beim MTA, je nach Präparat wie beim MTA, darauf warten, dass das mal fest wird, sondern ne, vom Hersteller, wie das beworben ist, ich habe meine Pulpa eröffnet, ich habe meine Pulpotomie durchgeführt, ich habe meine Blutstillung gemacht, dann nehme ich meine Spritze mit diesem Flowable Composite, das eben MTA-Pulver oder Portland-Zementpulver enthält, trage das da in einer bestimmten Schichtdicke, je nach Hersteller variiert das ein bisschen zwischen 1 und 2 Millimetern auf, härte das dann für 20 Sekunden und dann ist alles wunderbar und ich kann weitermachen und die Pulpa freut sich, dass was drauf ist.
Ja, im Prinzip ist es das, was alle Zahnärzte haben wollen.
Genau, ne? das ist das, was alle wollen, nämlich was Schnelles, was ganz, ganz toll ist. Aber leider stimmt halt nur der Teil, dass es schnell ist. Der Teil, dass es ganz, ganz toll ist, stimmt aber leider nicht. Also da.
Warum kann es denn nicht stimmen?
Wenn man sich das wieder chemisch gesehen anguckt, unsere klassischen Calcium-Silikat-Zemente sind eben, wie der Name schon sagt, ein Zement. Ein Zement ist ja definiert als ein Pulver, das mit einer Flüssigkeit angemischt werden muss. Dann entsteht da eben diese zementige Masse, die man auftragen kann und die härtet dann eben mit der Zeit aus. So ein Zement, dadurch, dass das ein Pulver ist, das mit einem Wasser gemischt ist, das am Ende eben dieses Pulver zusammenklebt oder zusammenhält, um das mal vereinfacht auszudrücken, kann dann natürlich, wenn er von Gewebsflüssigkeit umspült wird, Ionen freisetzen. Ne? Bestimmte Stoffe, Calcium, Hydroxid, alles das, was eben positiv die Pulpa und auf die Zellen in der Pulpa auswirken können, um eine Hartgewebsbildung anzuregen. Wenn wir uns jetzt diese Flowable Composite mit Zusatz von Calciumsilikatpulver oder Portlandzementpulver anschauen, dann sind das nichts anderes als unsere Füllungskomposite, ne? Also eben eine organische Matrix aus Monomeren, in der dann Füllstoffe, anorganische Bestandteile mit drin sind und eben in der diese Füllstoffe zu Teilen durch Calciumsilikatzementpulver ersetzt sind. Diese Stoffe reagieren aber eben nicht in einer Zementabbindereaktion, sondern durch die Lichtpolymerisation. Es gibt sie auch teilweise als dualhärtende Komposite, wo dann eben mit der Lichtpolymerisation der Polymerisationsvorgang in Gang gesetzt wird, die aber eben zusätzlich eine selbsthärtende Komponente enthalten. Das sind aber eben alles Stoffe, die in einer radikalischen Substitutionsreaktion abbinden mit diesen Monomeren und von denen, wenn man sich die Füllungswerkstoffe anguckt, ist ja hinreichend bekannt, dass so ein Dentalfüllungswerkstoff, das, was ich als Füllungsmaterial in meine Kavität reinmache später, ist ja hinreichend bekannt, dass da Monomere drin sind, die auch nach der Aushärtungsreaktion noch aus diesen Stoffen freigesetzt werden können und die nachweislich zelltoxisch sind. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich so ein fließfähiges Composite, also das, was ich schon seit Jahren weiß, dass das zelltoxisch ist, dass ich das jetzt nehme, da ein bisschen Calciumsilikatzementpulver reinmische und dann denke, das ist super, das kann ich jetzt auf meine Pulpa drauf machen, ich habe es aus 10 Sekunden und mache dann weiter, dann habe ich ja irgendwo einen Denkfehler in dieser Kette drin, weil letztendlich mache ich dann ja nichts anderes als das, was ich weiß, Pulpa oder zelltoxisch ist, auf meine Pulpa drauf zu geben, auszuhärten und dann zu denken, aber ich habe ja jetzt ein bisschen MTA-Pulver drin, das wird schon rausreißen, das wird jetzt schon das wettmachen, nämlich die negativen Effekte der Komposite, der Monomere, wird das MTA schon wettmachen, was ich da jetzt reingemischt habe. Und da ist es halt leider so, dass es das nicht tut. Und zusätzlich muss man sich die Frage stellen, inwieweit das MTA-Pulver oder Calciumsilikatpulver, um es mal generalisiert zu sagen, das in diesen fließfähigen Kompositen eingearbeitet ist, inwieweit das, nachdem die Polymerisation stattgefunden hat, überhaupt noch herausgelöst werden kann. Denn wenn ein Komposit polymerisiert ist, habe ich ja eine feste, eine starre Matrix, da kann eigentlich gar nichts mehr herausgelöst werden, so wie es das bei einem Zement möglich ist, weil eine Zementmatrix ist ja nicht starr. Da habe ich ja keine organischen Doppelbindungen, Dreifachbindungen, die wirklich nicht mehr aufzubrechen sind, sondern da sind die Partikel ja, wenn man sich das mal so vereinfacht darstellen möchte, lose miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich da in der Flüssigkeit dran gehe, kann ich da was herauslösen. Das ist bei einem Komposit mit den Calciumsilikatpartikeln nicht möglich. Da kann ich höchstens Monomere rauslösen.
ich glaube, das ist auch der wichtige Punkt, dass wenn man jetzt mal andersrum sagen würde, wenn die funktionieren sollten, müssten sich ja da irgendwelche Ionen rauslösen aus dem Material. Aber dann würde auch effektiv dadurch das Material porös werden. Und das ist die Frage, ob man das überhaupt will,
genau,
dass es porös wird. Dann hätte man nämlich trotzdem noch die Kompositschicht da drüber, die dann das macht. Man guckt sich ja dann immer an, wie viel Calcium-Ionen, glaube ich, da entstehen in dem Ganzen.
Genau, ja.
Im Prinzip, solange es noch nicht Licht gehärtet hat, gäbe es vielleicht eine kleine Chance, dass die sich irgendwie, wenn sie drin wären, da was passieren können. Aber sobald man die Lichthärtung macht, ist es dann komplett vorbei und ist natürlich dann sinnlos.
Ja, genau. Also ich beschreibe das immer ganz gerne so, dass ich diese Calciumsilikatpartikel, diese Zementpartikel, die in die Composite-Matrix, in die organische Matrix hineingemischt worden sind, solange das Ganze noch fließfähig ist, wie du schon sagtest, besteht eine Möglichkeit, wenn ich das auftrage, dass ich dann Glück habe und einige dieser Partikel sich genau an der Oberfläche des Materials, das ich da gerade aufgetragen habe, befinden. Wenn ich da jetzt vielleicht noch das in irgendeiner Form umrühren könnte oder so, dann könnte ich jetzt vielleicht noch ein paar mehr Calcium-Silikat-Partikel aus dem Inneren an die Oberfläche befördern. Sobald ich das Ganze aber lichtgehärtet habe, stelle ich mir das dann so vor, dass diese Calcium-Silikat-Partikelchen, die Pulverpartikel, da wie in einem Gefängnis in der organischen Matrix, die dann ausgehärtet ist, gefangen sind. Und es gibt, wenn man sich die breite Literatur anguckt, gibt es etliche Studien, die haben da die verschiedensten lichthärtenden Überkappungsmaterialien überprüft, untersucht. Und es gibt sehr, sehr viele schöne rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von solchen Materialien im Vergleich zu Calciumsilikatzementen. Und da sieht man eben schon, ich nenne es jetzt mal jungfräulichen Proben, die also mit keiner Flüssigkeit in Kontakt gewesen sind, sieht man schon, dass die Oberfläche dieser lichthärtenden Überkappungsmaterialien eine ganz klassische Composite-Oberfläche ist, nämlich recht glatt, recht eben, da tut sich nicht viel und die Oberfläche der Calcium-Silikat-Zemente sieht eben wie eine klassische Zementoberfläche aus, dass du da verschieden große Partikel an der Oberfläche hast, verschiedene Körnungen und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst und Versuche machst, in denen du diese verschiedenen Materialien in simulierte Körperflüssigkeiten einlegst und da einfach mal für eine Weile liegen lässt und ne, die in Ruhe lässt und die dann nochmal unterm Rasterelektronenmikroskop anschaust, dann siehst du bei den Calcium-Silikat-Zementen in den allermeisten Fällen, dass an der Oberfläche sich tatsächlich was getan hat, dass du da Ablagerungen hast von Hydroxylapatit-ähnlichen Strukturen, von Calciumhydroxid, teilweise auch von Calciumoxid, Calciumcarbonat. Auf den lichthärtenden Materialien hingegen tut sich nichts. Also da findest du eben keine von den Substanzen, nämlich Calciumhydroxid, Hydroxylapatit, ähnliche Verbindungen, die du haben möchtest, weil eben genau diese Substanzen die sind, die der Pulpa helfen, sich zu regenerieren. Und auf diesen Fake-MTAs findest du die einfach nicht.
Und jetzt kommt wahrscheinlich das einzig Doofe, dass der potenzielle Anwender, der das einfach macht, sagt dann so, ich habe das jetzt angewendet, aber hat trotzdem funktioniert.
Ja. Da kommen wir dann wieder zu dem Punkt zurück, den wir vorhin schon mal kurz angerissen hatten, als wir darüber sprachen, was mache ich jetzt, eine partielle oder eine vollständige Pulpotomie? Und wir würden uns wünschen, dass wir die Möglichkeit hätten, diese Pulpa anzugucken und irgendwie schon direkt zu sehen mit dem Mikroskop oder weiß ich nicht, wir entwickeln da eine VR-Brille, die mir das sagen kann, wie es der Pulpa wirklich geht. Genau das ist das Problem mit diesen lichthärtenden Überkappungsmaterialien. Nur weil der Zahn klinisch unauffällig ist, also weil ich drauf aufklopfe und der Patient nicht Aua sagt und weil der Patient mir sagt, ja, wird kalt, merke ich, heißt das nicht, dass die Pulpa histologisch gesund ist. Also um das wirklich bewerten zu können, müssten wir jetzt dahergehen und sagen, ich habe 20 Patienten und bei diesen 20 Patienten 10 davon behandle ich mit einem lichthärtenden Überkappungsmaterial und 10 davon mit einem klassischen Calciumsilikatzement und nach 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, 6 Monaten, egal welchen Zeitraum, ziehe ich alle diese Zähne, die ich behandelt habe, bereite die histologisch auf und gucke mir dann die Pulpa an. Und wenn man das tun würde, würde man eben sehen, dass die Pulpa in den Fällen, die mit einem solchen lichthärtenden Überkappungsmaterial behandelt worden sind, tatsächlich Entzündungszeichen bis hin zu Nekrosezeichen aufweist, also dass es der Pulpa, dem Gewebe wirklich nicht gut geht. Das muss aber eben nicht immer eine klinische Symptomatik haben. Das kann auch durchaus asymptomatisch oder subakut verlaufen. Und das ist eben die große Krux an der Sache, dass du nur vom reinen klinischen Draufgucken eigentlich immer noch nicht so wirklich weißt, wie es der Pulpa geht.
Dann gibt es noch eine ganz fiese Komponente tatsächlich. Es gab ja, gibt ja tatsächlich Studien, die gar nicht so schlecht verlaufen sind, wo absichtlich mit einem reinen Flow die Pulpa überkappt wurde. Und die Ergebnisse waren eigentlich ganz okay. Man könnte jetzt sagen, der Follow-up war jetzt nicht lang genug. Also, dass man, wenn ich jetzt Hersteller bin, argumentieren könnte, okay, vielleicht ist es nur ein Flow. Aber guck mal, hier sind ein paar Studien, die sind nicht von uns. Da funktioniert es auch. Ja. Und das histologische Argument, das kennen wir ja schon bei der selektiven Kariesentfernung. Da streiten sich immer alle so, was ist mehr wichtiger? Ich meine, ich glaube auch an die Histologie in dem Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in dem Fall immer im Fall, oder andersrum, manche dieser Fake-MDRs, die schreiben mir richtig, dass die freigegeben sind für Pulpotomie. Mhm. Und da mache ich mir große, große Sorge. Also bei der direkten Überkappung, indirekte Überkappung, also sagen wir indirekte Überkappung, okay, geschenkt. Ja, also da kann man auch, glaube ich, sehr viel Glück haben. Man weiß ja nicht, wie groß die Restentinschicht ist. Vielleicht kommen die Monomere gar nicht dahin. Das wäre natürlich schön. Direkte Überkappung, naja, da könnte es sein, dass unter idealen Bedingungen vielleicht auch mal ein Flow funktionieren kann, was ich nie anwenden würde. Aber dass man einfach klinisch sagt, ich habe es gemacht und der ist seit 5 Jahren ruhig.
Ich denke, die große Frage, die man sich auch stellen sollte, wenn man mit dem Gedanken spielen würde, so etwas anzuwenden, ist auch nicht nur die Frage, wie du eben schon sagtest, bei einer indirekten Überkappung, vielleicht ist die Restentinschicht ja dick genug, dass die Monomere nicht durchkommen, dann stelle ich die Gegenfrage, und wie sollen dann die armen Calcium-Silikat-Partikel, die in der Composite-Matrix gefangen sind, da noch durchkommen, die schaffen es dann ja auch nicht. Also habe ich dann im Prinzip den gleichen Effekt, wie wenn ich einfach das gar nicht angewendet hätte. Wenn wir jetzt aber den Schritt weitergehen und darüber nachdenken würden, das im Falle einer Pulpotomie anzuwenden, dann muss man ja nochmal einen Schritt zurückgehen und sich 2 Dinge vor Augen führen. Wir wissen alle, dass Komposite feuchtigkeitsempfindlich sind. Das bedeutet, dort, wo Komposite mit Feuchtigkeit in Verbindung oder in Kontakt kommen, bevor sie ausgehärtet sind, härten sie nicht mehr vollständig aus. Also da wird die Polymerisation behindert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich meine Pulpa, nehmen wir mal eine partielle Pulpotomie, ich habe eine partielle Pulpotomie gemacht, ich habe die Blutung gestillt, aber das Pulpagewebe ist ja immer noch ein feuchtes Gewebe. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich die Blutung stille und dann ist da alles staubtrocken. Und dann trage ich da mein Komposit drauf auf, also dieses fließfähige, lichthärtende Überkappungsmaterial. Dann kommt ja die sozusagen für mich, weil ich ja von oben drauf gucke, Unterseite des Materials, kommt ja in Kontakt mit der feuchten Pulpa. Und dann halte ich da von oben meine Lampe drauf. Und dann gibt es jetzt Hersteller, die sagen, man kann unser Flowable Überkappungsmaterial in einer Schichtdicke von bis zu 2 Millimetern auftragen. Andere geben eine Schichtdicke von 1 Millimeter vor und sagen dann, du musst das Material für 20 Sekunden härten. Ich habe also dann mein Material in einer Schichtdicke von 1 Millimeter aufgetragen, für 20 Sekunden gehärtet und sage jetzt wunderbar, ich mache weiter. Dann habe ich 2 Probleme. Zum einen ist ja mein Material an seiner Unterseite mit der feuchten Pulpa in Kontakt. Das heißt, das kann da schon mal überhaupt nicht zu 100% vollständig polymerisieren, weil da ja eben diese Feuchtigkeit da ist. Zum anderen gibt es Studien, die zeigen, wenn du das für 20 Sekunden polymerisierst, so wie der Hersteller das sagt, hast du gerade mal eine Umsetzungsrate von 30%. Das heißt, makroskopisch ist das Flow fest. Also wenn ich da dann mit der Sonne drauf gehe, ist es gehärtet, weil die Matrix hat sich verbunden. Mikroskopisch gesehen hast du aber immer noch zu 70% freie Monomere da drin. Ich finde, das muss man sich mal vor Augen führen. Dann müsste ich also ja länger härten, um diese Monomere, die dann auch zu 70% nicht gehärtet sind, dazu zu bringen, weiter auszuhärten. Und erst, wenn ich über 90 Sekunden gehärtet habe, habe ich eine Umsetzungsrate von mehr als 90%. Das heißt, ich habe immer noch 10% freie Monomere in meinem Überkappungsmaterial, habe aber die Pulpa 90 Sekunden lang mit meiner Polymerisationslampe, ja, gegrillt ist jetzt vielleicht übertrieben, aber erwärmt. Denn wir wissen ja auch alle, die Polylampe wird warm. Das sind schon mehrere Probleme dabei, die ich sehe an der ganzen Sache.
Ich meine, man könnte jetzt ketzerisch sagen, okay, wenn es noch nicht ganz ausgehärtet haben, haben wir noch mehr Calcium-Silikat-Partikel, die da rumschwirren frei und einen Benefit plötzlich haben.
Aber dann habe ich ja auch wieder mehr Monomere, die rausgehen können.
Nee, es ist, wie man es dreht, es ist grauenvoll. Ja, also das ist sehr bitter. Das ist auch, da macht man sich eigentlich eher Gedanken, was ist eigentlich mit meinem normalen Komposit? Wie lange muss ich das eigentlich härten? denn 90 Minuten hat das jetzt damit zu tun, dass ihr die Tiefe der Kavität mit einberechnet hat, dass es den Abstand zum Boden, bei so einer vollen Pulpotomie ist ja, ist die Kavität ja, gehörte sie plötzlich dann sofort zu den sehr tiefen. Hat das damit zu tun oder habt ihr das direkt, sehr direkten Abstand unter Idealbedingungen lichtgehärtet und trotzdem?
Genau, nee, das ist unter Idealbedingungen, in Anführungszeichen, Idealbedingungen ausprobiert worden, dass man eben gesagt hat, wir machen uns dann da unsere Pröbchen, so wie vorgegeben, und dann probieren wir das mal aus, wie viel davon dann am Ende umgesetzt worden ist, wenn ich das so mache, wie der Hersteller das vorgibt. Und das, finde ich, ist schon doch erschreckend, dass man sagt, wenn ich mich an die Bedienungsanleitung halte, habe ich eigentlich nur eine makroskopische Festigung oder Aushärtung des Materials, aber mikroskopisch ist das eigentlich noch gar nicht fertig polymerisiert und dadurch dann natürlich eben noch zelltoxischer, als es das in einem vollständig polymerisierten Zustand ist. Da gibt es auch eben nicht nur diese reinen Materialstudien und es gibt auch nicht nur diese reinen klinischen Studien, wo man eben ausprobiert hat, ich gebe das Zeug, sei es jetzt diese lichthärtenden Überkappungsmaterialien, sei es einfach, wie du eben schon angesprochen hast, reine Flowable Composites oder das wurde ja auch mal mit den TIN-Adhesiven ausprobiert und dann gucken wir einfach nur klinisch, sagt der Patient Aua oder sagt der Patient nicht Aua. Es gibt ja auch noch irgendwas dazwischen und dieses irgendwas dazwischen sind die Zellstudien im Labor und auch in diesen Zellstudien gibt es sehr, 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 sehr viele Studien, die zeigen konnten, dass diese Composite-Materialien mit Zusatz von Calciumsilikatpulver sowohl im unausgehärteten als auch im ausgehärteten Zustand toxisch für die Zellen sind, mit denen sie in Kontakt kommen. Also dass die Zellen das überhaupt nicht gut finden, diese Materialien kennenzulernen.
War quasi plötzlich wieder bei Materialien wie Toxavit und Formocresol, die bewusst die Pulver schädigen und dadurch erfolgreich sind.
Ganz so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber es ist tatsächlich so, dass man doch sagen muss, dass zum aktuellen Zeitpunkt, ich meine, ich habe keine Kristallkugel, ich kann nicht in die Zukunft gucken, vielleicht gelingt es uns ja in den nächsten Jahren ein super toll biokompatibles Composite-Material zu entwickeln, das nur zellfreundliche Monomere enthält und das überhaupt nicht schädlich ist. Und dann, das wäre dann natürlich ein echter Gamechanger, wenn sowas kommen würde. Aber zum aktuellen Zeitpunkt sehe ich das noch nicht so kommen, dass das passiert. Und da muss man einfach sagen, zum aktuellen Zeitpunkt kann man eigentlich wirklich nicht empfehlen, diese lichthärtenden Materialien zu nutzen, um damit eine Pulpa direkt zu überkappen oder eine Pulpotomie zu versorgen. Na, da. Und dadurch eben, dass man, du fragtest ja eben, ob diese Studien unter Idealbedingungen durchgeführt worden sind oder in einer profunden Kavität. Wenn man dann jetzt nochmal ganz tief in seinem Werkstoffkundewissen gräbt und sich daran erinnert, dass die Intensität der Polymerisationslampe mit dem Abstand zum Quadrat abnimmt, das heißt, doppelter Abstand heißt vierfach weniger Lichtintensität, dann muss man ja sich vorstellen, ich habe eine profunde Kavität, ich habe eine Pulpotomie gemacht, ich habe da jetzt mein 1 mm flowable Überkappungsmaterial aufgetragen und dann habe ich jetzt in, weiß ich nicht, 4-6 mm, je nachdem wie lang die klinische Krone halt ist, Entfernung, meine Polylampe oben drauf gehalten und erwarte jetzt, dass in 20 Sekunden das alles fest ist. Das kann ja nicht funktionieren.
Nee, wenn ich dann noch die 90 Minuten sehe und dann einfach mal die mal 4 nehme, die 90 Sekunden und die mal 4 nehme,
genau.
Das ist dann eher die Wahrheit, von der wir sprechen müssen. Und das ist relativ krass.
Ja, ne, also das sind schon recht viele Sekunden, die ich da härten müsste. Und ich zumindest habe das mal ausprobiert, weil ich immer gedacht habe, die Polylampe wird warm, das muss ich jetzt hier am eigenen Leib ausprobieren. Dann habe ich einfach mal meinen Finger darunter gehalten. Und das ist, also natürlich habe ich den Finger dann auch direkt drunter gehalten und nicht in diesem entsprechenden Abstand, aber das ist schon erstaunlich, wie schnell man dann sagt, oh nee, ich muss den Finger jetzt hier wegnehmen, weil es echt heiß wird. Das haben wir bestimmt auch alle mal ausprobiert, aber
ich habe ja eine relativ krasse Lampe, aber wobei ich da gleich sagen muss, okay, könnte ja auch so ein typisches Vivo-Vitro-Problem sein, denn das auf deinen orangen Finger zu machen, ist natürlich ein andere, das absorbiert natürlich anders das Licht, ja. Ich glaube mal, es gibt ja auch die Situation, dass man zu viel Licht draufpacken kann, ja, aber es kann sein, dass die Gingiva dann mehr drauf reagiert als der Zahn selber, weil das mehr Licht absorbiert und Energie abbekommt. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir bei 4 mal 90 Sekunden sind, dass die Pulpa dann vielleicht doch wirklich reagiert. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass die Pulpa, glaube ich, so clever aufgebaut ist und ja kein statisches System ist, wo dann ein Tropfen Blut einfach die ganze Zeit verharrt und wartet drauf, die 50 Grad zu erreichen, damit endlich alles drumherum kaputt geht. Ja, das wird wahrscheinlich einfach super schnell fließen. Natürlich ist es, glaube ich, nicht angenehm, zu lange Licht zu härten. Ich könnte mir vorstellen, das Erhitzen der Pulpa durch eine Lichtpolarisationslampe global gesehen, glaube ich, nicht so ein krasses Problem ist. Vitalen Zehen auch nicht. Ja. Dann müssten wir tatsächlich mehr Nekrose durch Polylampen sehen.
Ja, da wollte ich gerade sagen, das müsste man, um das so, ne, in vivo, um das auszuprobieren, müsste man das jetzt wirklich mal irgendwie in ein Versuchssetting aufbauen und dann zu sagen, ich nehme jetzt hier verschiedene, ich kriege das irgendwie hin, ein Mikrochip-Thermometer in die Pulpa reinzulegen und dann halte ich da mal für verschieden lange meine Polylampe aus der entsprechenden Entfernung drauf und gucke halt mal, was das Thermometer mir jetzt überhaupt erstmal sagt. Aber wenn man jetzt der Hypothese, denn es ist letztendlich, mir ist zumindest nichts bekannt, was das mal nachgewiesen hätte, aber wenn man der Hypothese nachgehen würde, die wir gerade aufgestellt haben, dass eine Pulpa, die über der ein Material Licht gehärtet wird, dann möglicherweise die Durchblutung ankurbelt, eben damit das heiße Blut in Anführungszeichen schneller abtransportiert wird und kühles Blut nachkommt, dann habe ich ja wieder das Problem, dass die Feuchtigkeit zunimmt an der Basalseite meines Materials. Ja, das ist, also es ist verrückt, wenn man diese ganzen einzelnen Komponenten, diese ganzen einzelnen Informationen, die man sich aus verschiedenen Ecken ziehen kann oder die wir in Teilen auch selbst überprüft haben in Studien, wenn man sich die mal zusammennimmt und dann eben diese Zusammenhänge herstellt und sich überlegt, wenn das, dann das, aber wenn das, dann ist das stärker und wenn das, dann nimmt das nächste wieder zu. Das ist wirklich verrückt, wie man eigentlich, egal wie man es dreht und wendet, immer wieder zu dem Ergebnis kommt, dass das eigentlich gar nicht halten kann, was es verspricht.
Ja, aber da sind wir dann quasi bei den Unterfüllungen wieder.
Ja.
Ob aus Calcium-Silikat zu wenden oder nicht, aber das heißt, man muss immer eine Unterfüllung machen. Das Problem.
Jetzt kann ich dir gerade nicht folgen. Wie meinst du Unterfüllung machen?
Wenn das Problem ist, dass das Dentin dadurch feuchter wird und deshalb unsere Materialien dann auch nicht so gut funktionieren,
ach so.
Egal welche,
ja.
Weil wir so gut Licht härten zum Beispiel, dann könnte man fast sagen, okay, da muss man ja zwingend eine Unterfüllung machen, ob mit einem Calcium-Silikat-Zement oder mit was anderem, damit der Effekt, der durch die Lichthärtung entsteht, dass es feuchter wird. Aber es ist ja nur eine Hypothese, dass das Dentin feuchter wird durch lange Lichthärtung.
Ach so, ich habe nicht gemeint, dass das Dentin feuchter wird, sondern die Pulpa selber. Wenn man die Hypothese oder sich jetzt überlegen würde, das wird warm durch die Polylampe und dann sagt das Gewebe, oh, das finde ich jetzt aber nicht so gut, dass hier meine Temperatur steigt. Ich steigere mal meine Durchblutung, um mehr kühleres Blut aus anderen Körperregionen jetzt in meine Pulpa reinzubringen und das warme Blut abzutransportieren, dann wird das Pulpagewebe ja wieder besser durchblutet. Also das hat für mich jetzt nicht primär was mit dem Dentin zu tun, sondern mit dieser eröffneten Stelle, auf die ich mein Material aufgetragen habe. Und da habe ich ja den Vorteil, bei einem Zement, also beim klassischen Calcium-Silikat-Zement, entfällt zum einen die Lichthärtung, die brauche ich ja nicht, der macht das ja von alleine. Und zum anderen ist der feuchtigkeitstolerant und nicht nur feuchtigkeitstolerant, sondern der braucht ja eigentlich die Feuchtigkeit, um gut aushärten zu können und um aktiv zu werden. Also das sind für mich die zwei Riesenvorteile, wenn man sich jetzt wirklich rein noch gar nicht irgendwie chemisch, histologisch, was geht da raus und welche Prozesse setzt das in Gang, sondern wenn ich jetzt einfach rein von der Anwendung her und daran denke, dann habe ich eben weder die Sorge mit der Feuchtigkeit noch die Sorge mit der potenziellen Erwärmung oder unzureichenden Aushärtung durch meine Polymerisationslampe, weil der Zement das alles von alleine macht. Ich muss da nichts mehr tun. Ich kann daneben sitzen und ihm praktisch dabei zugucken.
Ich sag mal, wenn es ein Calcium-Silikat-Zement ist, wo man selber auch die Feuchtigkeit reingibt, wie beim klassischen MTA-Mischen, beim Biodentin, ja. Aber es stellt sich eigentlich die Frage, was ist mit den sogenannten Putty-Materialien, die ja quasi ready to use sind? Die müssen sich ja die Feuchtigkeit dann aus der Umgebung ziehen, was ja an sich okay ist. Aber wie teilst du die denn ein?
Also ich persönlich würde immer ein Material bevorzugen, dass ich vor Ort, an Ort und Stelle selbst anmische. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Ready-to-Use-Material und einem Material, das ich selber anmische, würde ich immer das bevorzugen, dass ich selbst anmische, denn dadurch, dass ich das selber anmische, setze ich halt wirklich erst dann die Reaktion, die ich ja haben möchte, in Gang. Wenn ich aber jetzt die Wahl habe zwischen einem Ready-to-Use klassischen Calcium-Silikat-Material und einem solchen lichthärtenden Überkappungsmaterial, dann würde ich immer eher auf die Ready-to-Use-MTA-Materialien gehen als auf diese lichthärtenden Materialien. Das wäre so für mich die Abstufung oder die Einteilung, die ich da vornehmen würde. Denn ich denke preislich, wenn ich jetzt die Ready-to-Use-MTA-Materialien mit den selbst anzumischenden vergleiche, gibt sich das ja preislich nicht so viel. Also könnte man jetzt auch nicht behaupten, das Ready-to-Use-Material ist aber billiger, weil das ist schon in der richtigen Dosierung in der Spritze drin und ich muss das nicht mehr immer alles selber machen und der Verbrauch ist vielleicht nicht so groß, weil ich kann das ganz gezielt applizieren und dadurch, dass sich das nicht viel gibt, würde ich immer eher das favorisieren, was mir das beste Outcome, ja, garantiert ist das falsche Wort, weil garantieren können wir ja nie was, aber was mir das beste Outcome ermöglicht.
Lass uns mal drüber sprechen, was du eigentlich an Vorbehandlung machst mit der Kavität selber, bevor du den Calciumsilikatzement anwendest. Gibt es da irgendwas, was du auf jeden Fall machen würdest, was du nicht machen würdest?
Wenn man sich das so vor Augen führt, ich folge da eigentlich dem, ich würde es mal klassischen Protokoll für eine Pulpotomie nennen. Das bedeutet, wenn ich meine Karies entfernt habe oder eben mein Trauma vor mir sitzen habe und feststelle, ich muss jetzt pulpotomieren, dann versuche ich das mit einem, ja, steril kann man ja nicht davon sprechen, aber dann säubere ich meinen diamantierten Schleifkörper, also ganz wichtig, da eben keinen Rosenbohrer zu nehmen, säubere ich meinen diamantierten Schleifkörper mit ein bisschen Ethanol, damit ich da einfach mir selber sagen kann, ich habe das unter möglichst aseptischen Kautelen gemacht. Der Kofferdarm darf natürlich auf keinen Fall fehlen. Dann trage ich die Pulpa mit diesem Schleifkörper ab. Und wenn ich dann der Meinung bin, bei einer partiellen Pulpotomie, das reicht jetzt. Ich habe jetzt auf jeden Fall mindestens 2 Millimeter entfernt und hoffe, dass die Pulpa jetzt schon entzündungsfrei ist. Dann nehme ich eben ein steriles Schwämmchen und tauche das in NaOCl und komprimiere dann mit diesem NaOCl getränkten Schwämmchen die Pulpa für einige Minuten, um zu schauen, ob ich eine Blutstillung erreiche. Wenn ich das dann erreicht habe, dann nehme ich mir ein frisches Schwämmchen, tauche das nochmal in NaOCl und säubere ganz vorsichtig, wenn dann irgendwie noch Gewebereste, Verkrustungen aus der Blutung, die dann an den Kavitätenwänden hängen, säubere das vorsichtig weg, gucke, dass ich dabei natürlich auf keinen Fall meine Pulpa wieder traumatisiere, dass die dann nicht beleidigt ist und sagt, so, jetzt fange ich wieder an zu bluten, weil du mich wieder geärgert hast. Dann ich persönlich, ob das jetzt State of the Art ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich tupfe dann meine Kavität mit einem trockenen Schwämmchen nochmal ein bisschen trocken, dass da nicht mehr so viel Feuchtigkeit drin steht. Und dann kommt mein Biodentin, das ich mir dann anmischen lasse, auf die Pulpa drauf in ausreichender Schichtdicke. Also viele machen da ja auch den Fehler, auch das sehen wir beispielsweise im Studierendenkurs sehr oft, dann wird das Biodentin so ähnlich wie Calciumhydroxid in einer ganz, ganz, ganz dünnen Schicht als ganz, ganz, ganz kleiner Punkt da irgendwo aufgetragen. Also da muss man schon drauf achten, dass man das auch in einer ausreichenden Schichtdicke aufträgt. Das trage ich dann da großzügig auf meine Pulpa auf, versuche dabei immer dem Prinzip zu folgen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ich möchte mir natürlich jetzt nicht die gesamte Kavität mit dem Biodentin oder dem MTA-Präparat, das ich nutze, voll machen, weil ich brauche ja irgendwo auch noch Klebefläche für meine definitive Füllung danach. Das heißt, meine Adhäsionsfläche muss ich mir irgendwo bewahren. Aber man muss darauf achten oder ich achte immer darauf, dass mein Biodentin die Ränder meiner Pulpotomie, die Dentinränder, auch ausreichend überlappt, damit ich nicht Gefahr laufe, dass ich mir das mit dem nächsten Trockenpusten der Kavität wieder rauspuste. Und dann warte ich eben, dass das anzieht. Und wenn das angezogen ist, habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich habe tatsächlich die Zeit, 12 Minuten zu warten, und dann nutze ich keine separate Unterfüllung mehr über meinem Biodentin, sondern fahre mit meinem adhesiven Protokoll fort und lege meine Füllung. Wenn ich die Zeit nicht habe, dann lasse ich das kurz anziehen, lege eine kleine Unterfüllung mit einem selbst adhesiven Flowable Composite auf das Biodentin drauf, damit ich dann mit meinem Adhäsionsprotokoll fortfahren kann.
Du hast jetzt bewusst keine Konzentration des Hypos genannt.
Ach so, Natriumhypochlorid 3.
Gibt es da auch Veröffentlichungen, dass man sagt, man muss 3%iges nehmen? Oder ist es jetzt, wenn ich jetzt aus Versehen bloß 2%iges habe, kann ich das genauso gut nehmen oder nur 6%iges?
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir da irgendwas bekannt wäre. Tatsächlich habe ich entweder unbewusst nie darauf geachtet, welche Natriumhypochlorid-Konzentration in den Studien, die das untersucht haben, genutzt wird. Also man sagt ja immer, alles zwischen 0,5% und 5% ist in Ordnung. Und da denke ich, ist, ob ich jetzt 2- oder 3%iges Natriumhypochlorid nehme, denke ich, macht am Ende den Braten auch nicht mehr fett. Hauptsache, ich nehme da jetzt nicht, was weiß ich, Eisen-3-Sulfat oder CHX, weil damit kommt
Oh, spannendes Thema. Tilda Maschke empfiehlt ab 3%, weil es dort das Despektionspotenzial noch mal ein bisschen besser ist. Aber sagt auch gleich, dass, wenn man nur 2 hat, dass das genauso gut funktionieren wird. Hauptsache man im Typo. Ja. Aber jetzt hast du das.
Ach, zum Glück habe ich die richtige Antwort gegeben.
Es war eine Falle. Nicht? Nee, bin da komplett, sag mal so, ich glaube es. Die Konzentration spielt auch überhaupt keine Rolle. Ich habe ja letztens nochmal gelernt, dass tatsächlich, je höher die Konzentration ist, desto höher, schneller wird halt vitales Gewebe aufgelöst. Die Despektionsleistung ist eigentlich unabhängig von der Konzentration relativ gleich. Und uns interessiert ja in dem Moment bloß die Despektionskomponente. Tatsächlich haben ja viele auch Angst, Hypo anzuwenden, auch in der vitalen Pulpa, weil sie dann denken, dass man die sofort sich auflöst. Da kann man die beruhigen, das passiert nicht, was eigentlich ganz spannend ist. Aber du hast jetzt auch CRX und Eisendreisulfat erwähnt.
Ja. Habe ich.
Ja, ich meine, wenn man sich jetzt Eisendreisulfat ansieht, ist das in der Kinderzahnmedizin bei einer Pulpotomie das Standardding. Da fängt niemand mit Hypo an, die Blutung zu stillen.
Ja, wenn ich jetzt aber, sage ich mal, mich in meine Behandlung hineinversetze, wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass ich mehr partielle Pulpotomien mache als du. Da ist es ja so, Eisendreisulfat ist ja ein sehr potentes Blutstillungsmittel. Bedeutet, wenn ich eine partielle Pulpotomie durchführe, dann fange ich immer erstmal an, 2 Millimeter, weil das ist ja so, ne, ab da kann man dann immer sagen, kann man davon ausgehen, dass man wieder auf gesundes, nicht entzündetes Gewebe gestoßen ist. Und jetzt ist aber bei einer partiellen Pulpotomie ja der Knackpunkt zu erkennen, ob man schon im entzündungsfreien Pulpergewebe ist oder noch nicht. Und wenn ich jetzt da mit Eisendreisulfat dran gehe, die Blutung zu stillen, dann habe ich die Gefahr, dass es eben aufgrund seiner hohen Blutstillungspotenz die Blutung einer noch entzündeten Pulpa stillt und ich dann sage, wunderbar, die Blutung steht. Das ist das Kriterium, nach dem ich mich jetzt hier klinisch orientieren kann, neben der Tatsache, wie die Pulpa aussieht. Ich kann weitermachen. Dabei habe ich vielleicht durch das Eisendreisulfat dann eigentlich nur maskiert, dass ich eigentlich noch gar nicht in dem Bereich gewesen wäre, wo ich hätte weitermachen können. Und dann ist natürlich die Gefahr eines Misserfolges, dass der Patient dann kurz darauf kommt und noch viel schlimmere Schmerzen hat, sehr, sehr groß. Deshalb würde ich das.
Deine Hypothese nimmt an, dass die Blutungszeit korreliert mit dem Entzündungsstatus der Pulpa.
Naja, ein entzündetes Gewebe blutet ja doch deutlich stärker und deutlich länger als nicht entzündetes Gewebe in der Pulpa oder im Bereich der Pulpa. Wenn man jetzt natürlich eine vollständige Pulpotomie macht, dann ist es so, habe ich ja die gesamte Kronenpulpa, die möglicherweise infiziert ist, entfernt, gucke auf meine Wurzelpulpa drauf, da ist die Entzündung noch nicht. Das heißt, da kann ich eigentlich dann immer sagen, wenn die Blutung steht, kann ich weitermachen. Aber bei einem partiellen Bereich, wo ich habe leider kein Lineal, das ich da irgendwie reinstecken kann und das mir sagen kann, dann verfärbt sich das Grün da, wo die Pulpa okay ist und ist noch rot da, wo sie nicht okay ist und ich weiß, wie viel ich abtragen soll. Da ist das ja eigentlich mein klinisches Korrelat, dass ich sage, wenn ich die Blutung nicht zum Stehen bringen kann innerhalb weniger Minuten, dann muss ich wohl noch mehr abtragen von der Pulpa.
Das Interessante an dem Ganzen ist, ich habe mal probiert, also ich mache wenig Literaturrecherche, muss man dazu sagen, aber ich habe mal probiert, diese Hypothese, starke Blutung eher entzündet, probiert irgendwie zu recherchieren. Mhm. Mein Gedanke war, es gibt ja tatsächlich vielleicht Situationen, da ist die Tageszeit, der Patient ist aufgeregt, deshalb blutet das allein schon mehr. Oder es kommt ja auch sehr darauf an, mit was haben wir anästhesiert. Es gibt ja von 1 zu 50.000 bis 1 zu 400.000 eine ganze Bandbreite Anästhesiesachen. Und ich könnte mir vorstellen, bei 1 zu 50.000 blutet es weniger als bei 1 zu 400.000.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Das Spannende war, dass ich da erstmal im Überkappungsbereich eine Studie gefunden habe, denn eine stärkere Blutung korreliert hat mit ein bisschen mehr Misserfolg, aber und wenn es wenig geblutet hat, dementsprechend mehr Erfolg. Mhm. Aber die Autoren selber haben reingeschrieben, dass er trotzdem hat, obwohl es stärker geblutet hat, zu 55% der Fälle trotzdem geklappt, sodass sie gesagt haben, die Blutungszeit alleine kann es nicht sein. Und dann habe ich mal durch Zufall eine Studie gefunden, eine ganz kleine, wo denn die Blutungszeit direkt aufgeschrieben wurde. Da haben die dann teilweise bis zu 25 Minuten gewartet, bis die Blutung von alleine aufhörte. Mhm. Am Ende festgestellt hast, dass egal wie lange es geblutet hatte, es hatte nichts mit dem Erfolg der Behandlung zu tun. Ja, ist natürlich eine kleine Studie, aber das führt mich zu der potenziellen Annahme, dass die Blutungszeit vielleicht nicht so relevant ist. Es ist tatsächlich aber das einzige Kriterium, das wir haben, Ja, und deshalb halten wir uns wahrscheinlich so dran fest, sodass, wenn man das weiterspinnt, kann ich mir vorstellen, dass es Situationen gibt, wo man vielleicht ein potentes Blutstillungsmaterial hat, das vielleicht die bestimmte Sachen überdeckt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man das jetzt über alle Pulpotomien macht und einfach sagt, wir machen da Aluminiumchlorid, da Eisen-3-Sulfat, da nur Hypo, ja, dass die Misserfolgsraten sich nicht so krass unterscheiden würden. Also es wäre mal eine sehr spannende Sache.
Müssten wir mal ausprobieren.
Ja. Wissenschaftlich gesehen ist es so, und da habe ich mich mit Tilda Maschke lange drüber gestritten, ich mag immer diese Diskussion. Und mein letztes Zünglein in der Waage war effektiv die kleine Studie aus, ich glaube aus Jordanien oder Kuwait, wo sie es dokumentiert haben mit der Blutungszeit. Mhm. Dass Hypo natürlich das ist, was eigentlich das ideale Blutstillungsmaterial, weil es auch noch desinfizierend wirkt, aber dass ich nicht glaube, dass es das Ende der Fahnenstange ist. Ja? Richtig cool wäre es ja, wenn wir ein Calciumsilikat-Zement haben,
der die Blutung stillen kann.
Wo war denn quasi, wo in dem der Feuchtigkeit, die wir reinbringen, auch noch eine blutungsstillende Komponente drin ist, das wäre dann besonders, besonders spannend. Weil das würde auf einen Schlag natürlich alle Probleme lösen, wenn wir ein Calcium-Silikat-Zement, ich wollte gerade schon MTA sagen, ja, haben, das natürlich das schnell abbindet und dann auch die Blutung stillt, ja. Dann müssen wir uns gar keine Sorgen mehr darum machen.
Das ist wohl wahr.
Dann könnte man es einfach in die blutende Pulper reindrücken und sagen, ich gehe jetzt Kaffee trinken, in 4 Minuten ist die Sache. Ich glaube, das Problem bei dem Material ist dann bloß, dass wenn wir keine Blutungsstillung haben, dann haben wir natürlich automatisch eine Verfärbung des Zahns, weil wenn wir ein Material haben, das in ein stark blutendes Bereich gegeben wird, kann man sagen, was man will, ob es normalerweise nicht verfärbt,
ja.
Es hat dann...
Es wird die Farbe aufnehmen.
Ja, es ist mindestens braunstichig.
Ja, das ist wohl wahr. Ich denke, es ist auch bei der Vitalerhaltung oder bei der vitalerhaltenden Therapie, wie bei so vielen Dingen, ich glaube, das eine ideal perfekte Kochrezept gibt es nicht. Viele Wege führen nach Rom. Aber ich glaube, es gibt doch das eine oder andere, wo man dann tatsächlich, glaube ich, wo der Konsens ist, zu sagen, auch wenn es viele Do's gibt, es gibt auch einige Don'ts, die auf jeden Fall immer Don'ts sind, wie zum Beispiel eben einen Rosenbohrer zu benutzen, um die Pulpa abzutragen oder so Dinge, von denen man immer ganz konsequent immer abraten kann. Und dann gibt es eben diese, ja, Grauzone ist vielleicht das falsche Wort, weil das klingt so, als hätten wir keine Ahnung, was wir tun. Aber dann gibt es eben diese verschiedenen Wege, dass der eine eben sagt, wie diese kleine Ministudie, die du jetzt erwähnt hast, ich kann mich hinsetzen und ich habe die Zeit, 25 Minuten zu warten, aber wenn ich die Zeit habe, dann, wenn ich dann mir denke, ich hätte theoretisch die Zeit, 25 Minuten zu warten, bis meine Pulpa von alleine aufhört zu bluten, dann bräuchte ich auch, dann bestünde nicht die Notwendigkeit, mir einen Fake MTA zu kaufen, weil dann habe ich auch die 15 weiteren Minuten, bis mein Calciumsilikat-Zement fest geworden ist. Dann kommt es da nicht mehr drauf an. Oder zu sagen, ich habe diese 25 Minuten Zeit eben nicht. Ich muss jetzt ein potenteres Blutstillungsmittel nutzen oder zu sagen, ich nehme das, was ich sowieso da habe, weil ich damit auch meine übrigen Wurzelkanalbehandlungen mache, also meinen 3, 3,5, 4, was auch immer, prozentiges NaOCl. Ich glaube, da gibt es nicht das eine perfekte Rezept. Und wenn man da in die Literatur guckt, da ist es wie bei so vielen Dingen. Du wirst niemals ein Thema finden, zu dem es immer nur Studien gibt, die alle das Gleiche sagen oder die alle herausfinden, dass, weiß ich nicht, ein blaues MTA besser wirkt als ein rotes MTA, sondern es gibt immer Studien, die sagen, das ist besser, dann gibt es Studien, die sagen, das andere ist besser und man muss, glaube ich, immer gucken, welche Studien, also welche Meinungen in Anführungszeichen oder welche Ergebnisse überwiegen. Habe ich nur ganz, ganz wenige Studien, die sagen, irgendwas ist toll und dafür ganz, ganz viele, die sagen, das funktioniert nicht? Oder andersrum, habe ich ganz, ganz viele Studien, die ein ähnliches Ergebnis haben, nämlich dass ein bestimmtes Protokoll oder ein bestimmtes Material besonders gut sind? Und habe ich nur ganz, ganz wenige Studien, die sagen, dass das nicht gut ist? Also da muss man, selbst wenn man, also wenn man nicht wissenschaftlich tätig ist, aber sich für sowas interessiert und da eben auch in die Literatur reinguckt, dann finde ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt, den man immer bedenken muss, dass man differenzieren muss, wo geht die Mehrheit der Studien hin, weil es eigentlich kein Thema gibt, zu dem es eine einzige pauschale Aussage gibt.
Was man sagen kann, wenn man jetzt im partiellen und vollen Pulpotomiebereich ist, die Erfolgszahlen von den Mehrheit der Studien, die sind wahnsinnig gut.
Das ist richtig.
Muss man einfach, also das ist, wenn es eine Richtung gibt, dann ist es natürlich echt Wahnsinn. Kent hat sich bloß gefühlt eine Studie, wo der eine partielle Turbotomie mal richtig schlecht abgeschnitten hat. Ja. Und die, weißt du, während alle irgendwie gefühlt im 90%-Bereich sind, wo man sich manchmal fragt, so, Leute, wir reden hier nicht von Implantatüberleben, sondern von der lebenden Pulpa. Ja. Dann sticht denn eine Björner-Studie raus, wo dann irgendwie bloß 10% Erfolg geschafft hat.
Da muss man sich dann fragen, wie war denn das Protokoll, das da angewendet worden ist, ne?
Also ich weiß es nicht, aber ich kann es dir sagen, es wurde garantiert ein selbsthärtendes Calciumhydroxidpräparat genommen, nennen wir es mal Dycal oder CareLife. Mhm. Es wurde garantiert nach der partiellen Pulpotomie mit einem Glas- und Meerzement das Ganze provisorisch abgedeckt, weil wir ja erstmal abwarten, wie es ist.
Genau.
Und wahrscheinlich hat es jemand gemacht, der sonst nur selektive Karies entfernt.
Ja, auch das ist...
Also im Prinzip, die Person, die es macht, hat ja auch einen sehr großen Einfluss.
Mhm. Auch das ist korrekt. Man muss schon wissen, was man tut, beziehungsweise Erfahrung haben oder das gut lernen, oft genug machen, um zu wissen, wie man vorgehen muss. Aber ich denke, wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass dieses Ding der vitalen Pulpertherapie, eben die Pulpa vital zu erhalten, dass das in den letzten Jahren an großer Bedeutung gewonnen hat. Und wenn man sich anschaut, wie gut die Erfolgsquoten sind, wenn man ein adäquates Behandlungsprotokoll nutzt und wenn man auch ein adäquates Material nutzt, mit dem man die Pulpa versorgt, dann denke ich, ist das eigentlich etwas, das jede und jeder von uns beherzigen sollte, dass es zum einen überhaupt nicht schlimm ist, wenn man dann bei seiner Kariesexkavation doch die Pulpa kennenlernt, obwohl man das eigentlich gar nicht wollte oder gar nicht vorhatte, weil man sich vor Augen führen muss, dass selbst wenn man die Pulpa findet, dass das noch nicht das Ende vom Lied ist und der Zahn jetzt auf jeden Fall eine Wurzelkanalbehandlung braucht, weil ohne geht's nicht mehr, sondern dass wir durchaus durch die vitalerhaltende Therapie wahnsinnig tolle Möglichkeiten haben, den Zahn und die Pulpa vital zu erhalten, diese Endo eben zu umschiffen. Und ich finde das auch wahnsinnig beeindruckend, was so ein kleines Organ in so einem kleinen Zahn eigentlich fähig ist zu leisten, dass selbst wenn es durch Bakterientoxine, durch die Bakterien selber, wenn es die dann kennengelernt hat, weil die Karies tief genug gewesen ist, dass es trotzdem in der Lage ist, wenn wir ihm adäquaten Möglichkeiten geben, sich zu regenerieren, wenn wir ihm mit dem richtigen Überkappungsmaterial, mit dem richtigen Medikament in Anführungszeichen helfen, mit den richtigen Stoffen, dass die Pulpa dann sagt, ja, wunderbar, ich krieg das hin, mich hier wieder zu erholen, neues Hartgewebe zu bilden, die Party kann weitergehen, mir geht's gut. Ne? Also das finde ich ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass da auch in den nächsten Jahren, wie du jetzt schon angesprochen hast, vielleicht auch noch bessere, noch tollere Calcium-Silikat-Zemente, die noch mehr können, entdeckt werden, oder um wieder auf diese lichthärtenden Fake-MTAs zurückzukommen, wir haben ja jetzt festgestellt, die sind eben noch nicht das Gelbe vom Ei, die Composite-Komponente ist eben einfach zelltoxisch und nicht gut für die Pulpa und konterkariert ja im Prinzip genau das, was ich eigentlich mit einer vitalerhaltenden Therapie erreichen möchte. Und wenn wir dann aber uns überlegen, wie toll das eigentlich ist, was wir hier leisten können mit so einer Vitalerhaltung, wäre das natürlich richtig, richtig toll, wenn irgendjemand das schaffen würde, Composite zu entwickeln, das eben biokompatibel ist, weil das keine toxischen Monomere mehr abgibt, wo die Pulpa dann auch nicht mehr sagt, du hast da jetzt da so ein komisches lichthärtendes Zeug auf mich drauf gemacht hat, finde ich jetzt aber überhaupt nicht gut. Ich gehe jetzt mal eben in die Apoptose oder in die Nekrose. Das würde uns ja nochmal einen ganzen Schritt weiterbringen.
Ja, aber ich glaube, das mit dem Komposit sehe ich
bitte?
Nicht. Das mit dem Komposit sehe ich nicht, dass das passieren
ja,
wird.
Ja, ich sehe das auch noch nicht so ganz, aber man darf ja noch träumen.
Ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort, liebe Laurentia. Es gibt ja sicher Leute, die wollen auch noch mal was nachlesen. Und ich denke, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wird es auch was zum Lesen geben. Kannst du noch mal dazu ein paar Sätze sagen?
Genau, wir haben zu dem Thema, über das wir jetzt heute so ausführlich gesprochen haben, haben wir auch aktuell zwei Artikel, die bald publiziert werden sollen. Der eine wird in der Quintessenz erscheinen und der andere in der DZZ. Da geht es eben auch nochmal um eine Übersicht über diese lichthärtenden Überkappungsmaterialien, welche eine kleine Auswahl wird da auch namentlich benannt, welche Materialien sind auf dem Markt erhältlich. Und da beleuchten wir eben nochmal von allen Seiten die Eigenschaften dieser Materialien und gehen da so ein bisschen darauf ein, warum man eben einfach zum aktuellen Zeitpunkt keine Empfehlung dafür aussprechen kann. Das ist auch für die, ich würde mal sagen, nicht so wissenschaftlich Bewandten unter uns, ist das, denke ich, trotzdem ganz gut zu lesen, weil wir das möglichst verständlich gehalten haben, sodass einem da eine gute Übersicht geboten wird, was man aktuell tun sollte und was man vielleicht lieber nicht tun sollte oder worauf man zurückgreifen kann und worauf man lieber verzichten sollte.
Also muss man demnächst einfach nur Laurentia Schuster googeln, damit man das Ganze auch gut findet.
Genau, ich hoffe dann, ja, ist das Erste, was aufploppt, diese zwei schönen Artikel. Ich habe noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr lange dauern.
So, dann vielen Dank, liebe Laurentia, dass du hier deinen Samstagvormittag mit mir verbracht hast.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ich freue mich sehr, den Artikel zu lesen und sobald er da ist.
Ich bin gespannt auf dein Feedback.
Soll ich dir eins schreiben?
Ja, sehr gerne.
Wir werden ihn einfach zusammen einen Podcast nehmen, wo wir ihn gegenseitig vorlesen.
Ja, das finde ich gut. Wo wir ihn gegenseitig vorlesen und die Leserrückmeldungen dazu dann vielleicht noch einstreuen.
Meistens gibt es nicht so viele Rückmeldungen. Das ist leider so.
Nein, man darf ja noch träumen. Ich bleibe bei meinem Schlusswort. Man darf träumen, dass da ganz viel positive Rückmeldung kommt. Ich hoffe zumindest, dass wir mit dem Artikel dann auch denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht noch ein bisschen unsicher sind, soll ich nicht, da einfach nochmal eine kleine Entscheidungshilfe mit an die Hand geben können. Was soll ich tun und was soll ich lieber nicht tun, um eben meine 90-prozentige Erfolgschance bei den Pulpotomien auch zu erreichen und meine Patienten möglichst gut versorgen zu können. Und da denke ich, ist das, auch wenn es vielleicht ein nicht ganz so riesengroßes Thema ist das doch eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil das eben ein Riesenfortschritt für die Zahnerhaltung ist, dass wir diese vital erhaltenden Therapien machen können.
Vielen Dank.
Ich danke dir. Ein schönes Wochenende.